Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Die I Have a Dream Rede von Martin Luther King oder die Fernsehübertragung der Mondlandung. Das audiovisuelle Erbe bestimmt ganz entscheidend, wie wir Geschichte erinnern. Und neben solchen historischen Dokumenten gibt es natürlich auch zahllose Spielfilme und Hörstücke von kulturellem Wert.
Sie heißen Johann Pfeiffer. Mit einem F oder mit zwei? Mit drei, Herr Professor. Mit drei F? Eins vor dem Ei, zwei hinter dem Ei. Bitte.
Die Feuerzangenbowle mit restaurierter Tonspur. Davor konnte man den Film akustisch kaum mehr verstehen. Dass solches Erbe besonders geschützt werden muss, darauf will die UNESCO mit dem heutigen Tag des audiovisuellen Erbes hinweisen. Aber wie macht man das eigentlich mit dem Schützen und Bewahren? Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Zunächst aber nach Berlin. Vor gut 8 Jahren, da hätten der Bauboom und die Bodenspekulation in Berlins neuer Mitte fast dazu geführt, dass die älteste neugotische Kirche der Stadt zerstört worden wäre. Die Friedrichswerdersche Kirche wäre damals nämlich fast in eine Baugrube gerutscht. Der Grund? Neubauten, die zu nah an der Kirche geplant worden waren, vor allem für Luxuswohnungen. Als etwa 20 Meter tief ausgeschachtet wurde für Tiefgaragen, da entstanden lange Risse auch im Boden der Kirche und das Gebäude sackte ab. Von einer Vollkatastrophe, die ihn fassungslos mache, sprach Klaus Lederer, seit 2016 Berliner Kultursenator. Denn schließlich ist die Friedrichswerdersche Kirche einer der letzten original erhaltenen Bauten von Karl Friedrich Schinkel. Nach umfassender Instandsetzung ist das Bauwerk jetzt wiedereröffnet worden und Carsten Probst war für uns dort. Sieht man denn noch etwas von den Schäden, Herr Probst?
Nein, Frau Schäfer-Noske, also von den Schäden ist erst einmal nichts zu sehen. Sie müssen aber natürlich, wenn Sie um die Kirche herumgehen, sich jetzt vorstellen, dass sie links und rechts große Neubauten an ihren Flanken hat. Vor allem der Bau auf der linken Seite, der steht ja fast kaum eine Armlänge entfernt, getrennt eben nur durch eine schmale Gasse. Und eine der Einwände von Denkmalschützern war ja auch, neben den Bauschäden, um die es gleich nochmal geht, dass die seinerseits von Schinkel mit Glasfenstern so einmalig angelegte Lichtsituation im Innenraum durch die Kirche eben durch diesen Neubau für immer verstellt werden würde. Aber da hat man nun offenbar eine Lösung gefunden, in eben dieser massige Gebäuderiegel nebenan an dieser Stelle etwas niedriger gebaut wurde und das Sonnenlicht quasi jetzt doch weiterhin in die Kirche einfallen kann. Davon konnte ich mich jetzt auch gestern, als die Sonne schien, hier in Berlin sehr schön überzeugen. Der Bau auf der rechten Seite steht ohnehin etwas weiter entfernt. Ja, von den Schäden im Innenraum und in der Fassade ist mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen. Da waren ja ganze Gewölbeteile aus der Decke gefallen. Es gab Risse vom Boden über das ganze Mauerwerk. Die Kirche drohte ja auch in eine Baugrube für eine Tiefgarage hineinzusacken. Aber das alles ist jetzt auf Kosten des Bauträgers behoben und der Grund auch entsprechend stabilisiert. Am Ende also konnte die Katastrophe, von der Sie jetzt sprachen, doch noch verhindert werden.
Ja, eröffnet wurde die Kirche jetzt mit der Ausstellung Ideal und Form, einer Skulpturenausstellung. Ist es denn eine Ausstellung, die zum Kirchenraum passt?
Ja, also Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass dieser Kirchenraum ja zum Beispiel eigentlich die Gotik zitiert. So war es ja auch vom Königshaus damals gewünscht, dass Schinkel beauftragt hatte. Während die Skulpturen ja eher vom Klassizismus geprägt zu sein scheinen, die Kirche dient ja nun, das muss man aber auch sagen, eigentlich schon seit den 1980er Jahren, als sie noch zu DDR-Zeiten restauriert wurde, als Museum für die Schinkelzeit. Auf der Empore finden Sie auch noch eine Ausstellung zu Schinkels wichtigsten Entwürfen. Und diese sogenannte Berliner Bildhauerschule, um die es also in der Skulpturenausstellung geht, begann ja Ende des 18. Jahrhunderts mit Schadow, verkörpert damit eigentlich dann später auch ein Stilmix, wie er für die Kunst dieser Zeit typisch ist, so mit neobarocken Stilzitaten, naturalistischen Einsprengseln, idealisierenden Darstellungen. Also von der Warte betrachtet, thematisch passt das natürlich schon in die Schinkelzeit. Schinkel selbst hat für die Kirche ja ganz verschieden stilisierte Entwürfe davor schon vorgelegt gehabt.
Sind das denn lauter Skulpturen, die Schinkel noch selbst gesehen hat? Denn er ist ja 1841 schon gestorben.
Ja, ist richtig. Also zunächst war es sicherlich eine Ausstellung mehr über die direkte Schinkelzeit. Das ist eine Neuerung jetzt in der jetzigen Ausstellung gegenüber der bisherigen Ausstellung. Man hat jetzt zum einen die gesamte Zeit der Berliner Bildhauerschule bis 1915 abgebildet. Das reicht also über die berühmte Prinzessinnengruppe von Schadow, über Werke von Stühler, Rauch bis hin zum Kaiserbildhauer Reinhold Begas oder Adolf von Hildebrand oder Arthur Volkmann. So um die Jahre 1915, 1916. Aber nun würdigt man auch, und das ist auch eine bedeutende Neuerung, Bildhauerinnen. Also es sind tatsächlich auch ungefähr 10-15% Werke von Künstlerinnen in dieser Bildhauerschule präsentiert.
Es gibt ja Menschen, die sagen, diese Kirche ist doch eigentlich viel zu schön, um sie mit Skulpturen vollzustellen. Stimmt das etwas?
Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, denn der Innenraum ist natürlich die Attraktion. Und beim Tag der offenen Tür Anfang des Jahres konnte man die Kirche ja auch ohne Skulpturen bewundern. Und ich vermute schwer, dass ein größerer Teil der Besucher auch vor allem wegen der Kirche kommt, nicht wegen der Ausstellung. Aber ich finde, es wäre übertrieben, wenn man jetzt sagt, dass der Raum mit Skulpturen verstellt wäre. Man kann ihn eigentlich immer noch sehr gut erleben. Und letztlich sind es eben diese Skulpturen, die einen auch über diese Zeit, in der die Kirche gebaut wurde, ja nachdenken lassen. Also diese Formideale, dass die Kirche so sichtbar ein Museum und kein Andachtsraum mehr ist, das bewahrt einen vielleicht auch vor ein bisschen falscher Schwärmerei.
Vielen Dank, Carsten Probst, war das über die Wiedereröffnung der Friedrichswerderschen Kirche in Berlin. Brasilien ist eines der Länder, die weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das Land muss gerade die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten durchstehen und als wäre das alles nicht schlimm genug, untergräbt Präsident Bolsonaro im Schatten der Pandemie weiter das Fundament des brasilianischen Kulturbetriebs. Kritiker von Bolsonaro sprechen gar von einem zweiten Virus, das Brasilien zurzeit heimsucht, Covid-19. Bolsonaro war bei den Präsidentschaftswahlen die Nummer 17 auf der Wahlliste. Besonders häufig werde die Kultur Opfer von Covid-19. Als jüngstes Beispiel nennen die Kritiker den Fall des geschlossenen zentralen Filmarchivs in Sao Paulo. Ein Skandal, gegen den es heute am Welttag des audiovisuellen Erbes Proteste gibt. Und zwar nicht zum ersten Mal. Ein Beitrag von Peter Bischumann.
In einem dramatischen Video alarmierten bereits im Juni zahllose Filmschaffende die Öffentlichkeit über die katastrophale Situation der Cinemateca Brasileira in São Paulo. Zahllose Kinematheken in aller Welt protestierten, denn hier geht es um die Zukunft eines der größten Filmarchive und um Brasiliens audiovisuelles Erbe. Der Filmemacher Francisco Martins in TV Cultura über die Bedeutung der Cinemateca.
Dort befinden sich außerordentlich wichtige materielle und immaterielle Schätze. Hunderttausende von Filmrollen, mehr als 1 Million Fotos, das ganze brasilianische Kino. Das ist ein Bestand von unkalkulierbarem Wert, das Bildgedächtnis des Landes.
Begonnen hat das Drama 2016 nach dem Sturz der linken Präsidentin Rousseff. Bis dahin war die Cinemateca eine eigenständige Institution, die vom Kulturministerium finanziert wurde. Die rechte Interimsregierung Temer übertrug 2 Jahre später im Zug ihrer radikalen Privatisierungspolitik die Verwaltung der privaten Bildungseinrichtung Acerpi. Der heutige Präsident Bolsonaro ließ dann das Kulturministerium zu einem Sekretariat im Bildungsministerium schrumpfen. Dessen Minister annullierte Ende 2019 vorfristig den Vertrag mit Acerpi und strich ihr die Gelder, ohne eine Lösung für die Kinemathek in der Hand zu haben. Seither erhielten die rund 4 Dutzend Angestellten keine Entlohnung. Als sie deshalb streikten, wurden sie entlassen. Acerpi bestand weiterhin auf der Erfüllung des Vertrags. Da sie die Schlüssel für das Gebäude nicht herausgeben wollte, schickte das Kultursekretariat im August die Polizei. Ein filmreifer Vorgang, einzigartig in der bald 70-jährigen Geschichte der Cinemateca Brasileira, die seither geschlossen und einem ungewissen Schicksal überlassen ist. Francisco Martins.
Das Ganze beruht auf inneren Konflikten zwischen verschiedenen Fraktionen der Regierung, die sich um die Macht in einzelnen Bereichen streiten, ohne Rücksicht auf die prekäre Situation der Kinemathek, unseres Kulturerbes. Die Regierung muss dringend eine Lösung herbeiführen und sie nicht immer weiter hinausschieben, denn was dort lagert, kann jederzeit Feuer fangen.
Es wäre nicht das erste Mal. Schon einmal ist ein Teil des hochempfindlichen Nitrofilmmaterials in einem Depot der Kinemathek in Flammen aufgegangen. Damals war es Unachtsamkeit. Jetzt ist es Teil einer Politik kultureller Diskriminierung durch die Regierung Bolsonaro. Der Präsident hatte kurz nach seinem Machtantritt der Kultur den Kampf angesagt, da er sie für kommunistisch unterwandert hält. In sein erzkonservatives Weltbild passen weder Linke noch Schwule, auch keine Frauenrechte oder alternative Lebensformen und keine Minderheiten, noch nicht einmal die indigene Urbevölkerung, also Themen vieler Kunstwerke. Eine Personalie erklärt beispielhaft Bolsonaros Filmpolitik. Zur Leiterin des Kultursekretariats ernannte er die von ihm verehrte 73-jährige Telenovela-Aktriz Regina Duarte. Nach knapp 3 Monaten musste er sie wegen Unfähigkeit aus dem Verkehr ziehen und bot ihr, sozusagen als Entschädigung, die Leitung der Cinematheke an, was er jedoch nicht durchsetzen konnte. An diesem Welttag des audiovisuellen Erbes versuchen zahlreiche Filmschaffende und Intellektuelle erneut, durch öffentlichen Druck die Regierung zu einer Lösung des Skandals zu drängen. Vor wenigen Tagen hat ihn die Filmregisseurin Sabrina Fidalgo in der linken Netzzeitung Causa Operaria so beschrieben.
Wenn die Regierung diese Art von Politik fortsetzt, laufen wir Gefahr, in der kulturellen Unterentwicklung zu landen. Nie zuvor haben wir eine derartige Verachtung unserer Kultur erlebt. Brasiliens Kulturschaffende protestieren gegen die Schließung des zentralen Filmarchivs und die Kulturpolitik der Regierung Bolsonaro. Das war ein Beitrag von Peter B. Schumann. Auch in Deutschland gibt es Filmarchive, zum Beispiel das Archiv am Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main, das sich Kinofilmen widmet, also Spielfilmen, aber auch sehr vielen Dokumentarfilmen. Doch wie macht man das eigentlich richtig, Kinofilme vor dem Verfall bewahren und für die Nachwelt erhalten? Ein Hauptdiskussionspunkt unter den Filmarchivaren der Welt ist die Frage, in welcher Form man einen Film aufheben soll, also als Original, als analoge Kopie oder als digitale Datei. Ich habe mit Thomas Woschech, dem Leiter des Frankfurter Filmarchivs, gesprochen und ihn gefragt, was denn aus seiner Sicht wichtiger ist, digitalisieren oder restaurieren?
Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir den Film mindestens in der Form aufheben, in dem er gedreht wurde, in dem der künstlerisch Verantwortliche das wollte. Das ist in der analogen Zeit das Kameranegativ und dazu mindestens 2 positive. Das würde ich als das sogenannte Sicherungspaket bezeichnen. Darüber hinaus gibt es seit 1 oder 2 Jahren sicherlich auch die Diskussion darüber, ob nicht auch eine Digitalisierung analog vorliegenden Materials eine Sicherung bedeuten könnte. Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ein nachhaltiger, hochaufgelöster Scan, der aufgehoben wird, plus natürlich weitere daraus resultierende Derivate, wie zum Beispiel eine digitale Verleihkopie. Auch das könnte eine Form der Sicherung des Films sein.
Wie wichtig ist denn die Aufbewahrung von alten Filmmaterialien unter den bestmöglichen Bedingungen? Wie viel sollte dafür ausgegeben werden sozusagen? Denn im Ende ist ja alles auch eine Geldfrage. Und wie viel für Digitalisierung?
Die Ausgangsmaterialien sind natürlich jetzt in der analogen Welt die zentralen Materialien. Das ist das Material, so wie es gedreht wurde, das Kameranegativ. Es ist in jedem Fall aufzubewahren. Es ist auch mit einem großen Aufwand aufzubewahren. Wir wissen, dass analoge Materialien länger überleben, je kühler wir sie lagern. Aber das machen auch Archive. Das Bundesarchiv kühlt Materialien. Wir haben auch ein Kühllager. Alles, was von diesem Kameranegativ dann später abstammt, wenn es analog umkopiert wurde, hat einen Informationsverlust. Insofern muss man eben bestimmte Materialien auswählen und sagen, das ist das Wichtigste. Da sind wir am sorgfältigsten mit. Und das sind in der Regel eben die Negative.
Mit was muss man anfangen sozusagen? Also welche Dinge kann man nachher nicht mehr reparieren?
In der analogen Welt war die Herstellung von weiteren Kopien immer mit Informationsverlusten belastet. Das heißt, wenn ich jetzt einen Film digitalisiere und dazu nehme ich eine Kopie, die in einem Kino gelaufen bin, bin ich mehrere Generationen hinter dem wirklichen Original, das in einer Filmkamera war. Daraus folgt, ich muss das ursprünglichste Material für eine Digitalisierung verwenden. Bedeutet im Umkehrschluss, ich muss auch das ursprünglichste Material so lange als möglich bewahren. Denn nur das ursprünglichste Material trägt tatsächlich alle Informationen in sich, die ich auch mit einem hochaufgelösten Scan dann eben digitalisieren kann.
Wo lagern denn solche Filme bei Ihnen? Sie haben vorher schon von Kühlung gesprochen. Muss man sich das wie so Kühlschränke vorstellen?
Wir haben ein Filmarchiv, das in Wiesbaden ist, und dort haben wir einen großen Kühlschrank, sind ungefähr bei 10 Grad, wir sind bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit, wir tauschen auch die Luft aus und haben damit gute Bedingungen, dass Materialien die nächsten hunderte von Jahren überleben wird. Es geht natürlich noch kühler, es gibt Archive, die auch unter Null gehen, die Filme einfrieren, weil man weiß, dass man damit eine lange Dauer überbrücken kann, indem die Materialien überleben werden. Man kann auch mit unter Null, mit Sub-Zero-Lagerung, den Verfallsprozess nicht aufhalten, aber man kann ihn ziemlich weit in die Zukunft schieben.
Muss denn nicht eigentlich auch das Kinoerlebnis von früher archiviert werden? Also muss man die Abspielgeräte vorhalten, die dann den original restaurierten Film irgendwann wiedergeben können?
Ja, vollkommen richtig. Um 2010, 2011 hat die Digitalisierung der Vorführräume in Deutschland stattgefunden. Wir waren ein bisschen später dran als in anderen Ländern. Es gibt die Programmkinos, die Arthouse-Kinos, die Kommunalkinos, die neben einer digitalen Projektion immer noch die analogen Abspielgeräte vorrätig halten und in der Regel, so machen wir das auch hier in Frankfurt, analoge Kopien, wenn sie denn noch vorführbar sind, auch vorführen, um das historische Erlebnis einer analogen Filmprojektion wiederzugeben.
Wie bewahrt man die deutsche Filmkunst für die Nachwelt? Das war der Leiter des Filmarchivs in Frankfurt am Main, Thomas Woschech, zum heutigen Welttag des audiovisuellen Erbes. Wie leicht es einem fällt, die Corona-Regeln einzuhalten, das hat auch viel damit zu tun, wie man normalerweise lebt, zum Beispiel die Wohnverhältnisse. Wer zu zweit in einem geräumigen Haus mit großem Garten wohnt, der tut sich mit dem Daheimbleiben vermutlich nicht so schwer wie eine vierköpfige Familie, die in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon zurechtkommen muss. Auf die Kultur übertragen hieße das zum Beispiel, kleine Theater haben deutlich mehr Probleme, die Abstandsregeln im Zuschauerraum einzuhalten als große. Wie schlägt sich da wohl das kleinste Stadttheater Deutschlands in der Corona-Krise? Christian Gampert war vor Ort beim Zimmertheater in Tübingen, das sich seit 2 Jahren in Institut für theatrale Zukunftsforschung umbenannt hat.
Natürlich ist auch das Tübinger Zimmertheater, idyllisch am Neckarufer gelegen, von den Corona-Einschränkungen betroffen. Aber man hat schon im Frühjahr fantasievoll reagiert und das Publikum mitgenommen auf einen Audio-Walk mit dem Tod.
Willkommen auf dieser kleinen Reise ins Reich der Toten. Fürchten Sie sich nicht. Ihnen wird zugleich viel und nichts geschehen.
Ein Frischluftspaziergang mit Freund Hein auf dem Kopfhörer durch die Tübinger Altstadt mitten in Corona-Zeiten, das ist eine gute Idee. Und diese Auseinandersetzung mit dem Sterben entspricht auch der Konzeption der beiden Intendanten, schnell auf politische Entwicklungen zu reagieren und vor allem nur eigene Stücke zu machen. Seit 2018 wird das Zimmertheater von einem Ehepaar geleitet, von Dieter und Peer Rippberger. Letzterer ist für die künstlerische Seite zuständig, ersterer führt die Geschäfte. Dieter Rippberger ist ein freundlicher Mensch, der verbindlich reden kann wie ein Politiker.
Was unseren Theateransatz kennzeichnet, ist die Fokussierung auf Stückentwicklung. Wir führen nur neue Stücke auf, spielen also keinen Kanon, keine Klassiker und tun das, wenn man so will, als Hybrid aus Stadttheater und Produktionshaus.
Zum Geschäftsmodell gehört, dass man etwa der Budapester Gruppe Stereoakt Gastrecht für die Produktion der Performance European Freaks gewährte, die dann auf Tournee ging. Die Tübinger selber untersuchten in einer Maschinentrilogie die Wirkungen der Digitalisierung und das Recht auf Faulheit. Als sie zu Beginn ihrer Intendanz das Haus in Institut für theatrale Zukunftsforschung umbenannten, sei die Verwirrung groß gewesen und das Publikum habe sich merklich verjüngt, sagt Dieter Rippberger. Inzwischen sei der Altersschnitt aber wieder ausgeglichener. Der Forschungsansatz des Theaters manifestiere sich im Hinzuziehen von wissenschaftlichen Experten, die zu Beginn eines Projekts dem Ensemble Rede und Antwort stehen.
Probenstarts beispielsweise, die gemeinhin auf der dunklen Probebühne abgeschottet von der Welt stattfinden, die veranstalten wir öffentlich. Also wir laden zu jedem Auftakt Referenten ein, Fachleute, die zu den Themen und Inhalten der Stückentwicklung sprechen.
Aber mit Verlaub, sollte nicht die theatrale Idee im Vordergrund stehen und nicht das Seminargespräch, das man überall an der Uni haben kann? Nach dem Besuch auch mehrerer Aufführungen des ITZ ist man von dem Ansatz nicht unbedingt überzeugt. Im letzten Sommer robbten junge Menschen workshopartig durch den Gewölbekeller am Neckar, um gegen den Klimawandel zu protestieren und in einem Sitzkreis Widerstandsformen zu proben. Überlebenskunst hieß diese selbstbetroffene Wettervorhersage und auf der Strecke blieb unter anderem das Theater. Am letzten Wochenende wurde nun ein altes Kino in der Tübinger Innenstadt zur neuen Spielstätte erhoben. Das Stück, geschrieben und inszeniert vom Co-Intendanten Peer Mia Rippberger, hieß »Wie ein zarter Schillerfalter« und handelte von den Reflexionen und Verpuppungen einer potenziellen Selbstmörderin, zum Teil chorisch-tänzerisch dargeboten und im Video garniert mit Unterwasserbildern.
Plötzlich lag ich würgend auf dem Boden meiner Wohnung, keuchend, weinend.
Mit verschmiertem Eyeliner.
Und doch geliebt anscheinend.
Lag ich doch in seinen Armen.
Festgehalten.
Zeit, mich auszuweinen.
Während seine Finger in mein Haar sich krallten.
Als wollten sie die Zeit anhalten.
Die gebundene Rede und der Reim haben ihre Tücken und der Grat zwischen Pop-Romantik und Kitsch ist oft sehr schmal. Es war die 20. Uraufführung des Instituts für theatrale Zukunftsforschung innerhalb von 2 Jahren. So kreativ kann eigentlich niemand sein. Das Tübinger Zimmertheater ist eine lobenswerte Einrichtung, aber es leidet derzeit nicht nur an Selbstüberschätzung, sondern auch an Selbstüberforderung.
Christian Gampert war das über das Tübinger Zimmertheater in der Corona-Krise. Die Drehbuchautorin Annika Decker hat kürzlich Til Schweiger verklagt. Heute hat sie nun einen ersten Erfolg erzielt. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Annika Decker schrieb das Drehbuch für »Kein Ohrhasen« und »Zwei Ohrküken«. Beide Filme waren extrem erfolgreich. Allein »Kein Ohrhasen« spielte 70 Millionen Euro im Kino ein, nicht eingerechnet, was der Film danach noch durch TV und andere Lizenzen einnahm. Annika Decker bekam für das Drehbuch 50.000 Euro, was sie angesichts des Gewinns heute nicht mehr für angemessen hält, weil Til Schweigers Produktionsfirma Barefoot die Einsicht in die genauen Einnahmen aber verweigerte, klagte sie auf Offenlegung und bekam heute vom Landgericht Berlin Recht. Das Gericht sieht basierend auf dem Fairness-Paragraphen einen berechtigten Anspruch Deckers auf weitere Beteiligungen, hieß es. Ob Til Schweiger Berufung einlegt, ist bislang nicht bekannt. Laut Informationen des Magazins Der Spiegel wird morgen bei der Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ein Papier zu einem stufenweisen Lockdown diskutiert. Das hätte auch Konsequenzen für die Kultur, denn laut Beschlussvorschlag sollen dann auch Theater und Museen wieder schließen. Die Höchstgrenze für Veranstaltungen soll halbiert werden. Die Beratungen beginnen morgen um 13 Uhr. Kindern etwas vorzulesen lässt sich nicht in den Alltag einbauen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Vorlesestudie heute bekannt gab. Rund 32% der Eltern in Deutschland lesen ihren Kindern selten oder nie vor. Neben Alltagsstress war ein weiterer Grund, dass die Eltern das Vorlesen nicht wichtig finden oder es ihnen keinen Spaß macht. Das würde auch erklären, warum knapp 70% der befragten Eltern angaben, ihre Kinder hätten maximal 10 Bücher. Interessant ist dann wiederum, dass knapp 60% sagten, sie begrüßten es, wenn ihre Kinder Lesestoff geschenkt bekämen. Offenbar fühlen sich viele Eltern beim Vorlesen unsicher. Sie begründeten das Nichtlesen damit, sich der Aufgabe nicht gewachsen zu fühlen. Sie kämen sich wie Schauspieler vor, die ihrem Nachwuchs zum Zuhören zwängen. Die Stiftung Lesen sieht es als ihre Aufgabe, Eltern zu vermitteln, dass es beim Vorlesen um gemeinsame Zeit mit den Kindern gehe und nicht um Leistung. Eine für heute geplante Auktion mit Stücken aus der Sammlung des Jerusalemer Museums für islamische Kunst ist auf November verschoben worden. Mit der Auktion wollte das Museum seine finanzielle Situation verbessern. Der Wert der 268 Gegenstände wird auf bis zu 7,2 Millionen Euro geschätzt.
Danke, Anja Reinhardt. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die wachsende Kritik in muslimischen Ländern am französischen Staatspräsidenten Macron. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.